Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Brunch von Insert Moin bei Episode 3666 des Insert Moin Podcasts. Bei Games, Croissants und Liebe. Bei mir, Michi. Bei Basti, Basti.
Hallo, Basti.
Und bei Manu, Manu.
Hallo, Manu.
Na, wie geht's euch sechs?
Und wenn ja, wie viel?
Es ist die zweite Adventswoche im Dezember. Die weihnachtlichen Klänge sind bestimmt schon bei euch allen am Hoch- und Runterklingen, Klimbimmen. Bei mir zu Hause singen die Kinder. Das ist richtig, richtig niedlich, richtig süß. Und ich bin nicht krank.
Was? Habt ihr schon Glühwein saufen auf dem Weihnachtsmarkt?
Nein, war ich nicht. Ich glaube, das lasse ich dieses Jahr auch weg.
Ja. Doch, einmal auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen, mir ist überhaupt nicht, also ich habe komplett verballert, dass schon erster Advent war. Das sagt alles über meine Weihnachtsgefühle gerade aus. Ich hab das komplett vercheckt.
Hast du denn einen Weihnachtskranz, also einen Adventskranz? Nee. Warum denn nicht?
Also, weiß ich nicht. Ich mache mir da auch nicht so viel raus. Nee. Aber normalerweise wenigstens irgendwann, wir holen schon mal früher so den Weihnachtsbaum raus oder so und machen es schon auch weihnachtlich. Aber weiß nicht, dieses Jahr ist es komplett an mir vorbeigezogen.
Ist der künstlich bei euch oder echt?
Künstlich, ja.
Künstlich. Was ist das aber so? Wo man diesen riesigen Stamm kriegt und dann selber reinpriemeln kann, die Blätter, die Zweige oder was?
Nee, der hat so einen ganz drahtigen, also da ist überhaupt nichts stammig, leider. Aber er sieht sonst gut aus. Es ist wirklich nur der Fuß sozusagen. Der sieht hässlich aus, den muss man abdecken, aber sonst geht das klar.
Aber, Manu, wie ist es bei euch familiär geregelt, das Weihnachtsfeste mit allen Schmückversionen?
Früher ganz klassisch halt so mit kleineren Kindern, aber seit die jetzt beide keine Teenager mehr sind und über 20 sind, haben sich Biene und ich jetzt meine Partnerin und ich so einen ultramodernen Weihnachtsbaum, der nicht mehr nadelt, geholt. Das ist sieht aus wie so eine große Sprungfeder. Weißt du, so ein Designer, so ein Manufaktum oder so, halt aus einer Holzplatte so eine Feder rausgesägt und dann steckst du einfach so einen Stab in die Mitte. Und dann hast du quasi so eine Spirale, die so runterläuft und die machst du dann so ein bisschen als Weihnachtsbaum-Ersatz. Die ist total schick.
Wie halt kannst du mal ein Foto posten im Discord?
Ja, kann ich machen, ja.
Das wäre sehr schön, das würde mich sehr interessieren. Wir haben es jetzt aufgeteilt, meine Frau und ich. Wir machen immer abwechselnd Weihnachten. Ich habe nämlich gar keinen Bock mehr auf Baum. Ich finde auch das Prinzip irgendwie von einem toten Baum im Wohnzimmer so richtig ekelhaft. Also überhaupt nichts, ist ja kein großer Einfluss, alles in Ordnung, aber ich will das einfach, für mich würde ich das halt nie machen und deswegen, wenn ich dran bin, gibt es eigentlich gar nichts und wenn sie dran ist, gibt es dann jetzt so ein selbstgemachtes Ding und obwohl man das natürlich jedes Jahr dann machen könnte, also dieses, was ich gerade beschrieben habe, wo man so einen Stamm hat und dann kann man da den selber zusammenbauen, kostet eine Arsch voll Geld, ist auch wieder Quatsch, alles Quatsch. Der ganze Kommerzkram ist Quatsch. Aber schön, wenn er vielen Menschen da draußen Freude macht und Hoffnung gibt. Das wünsche ich euch allen da draußen natürlich zur
Geht
Weihnachtszeit.
Geht ja auch ein bisschen um die Atmosphäre, ne? Um die Stimmung. Genau. Das ist schon auch nett, einen Weihnachtsbaum irgendwo stehen zu haben, finde ich zumindest immer.
Wie gesagt, die singenden Kinder, das ist für mich das Highlight. Das ist eigentlich das Schönste. Gut,
die habe ich hier zu Hause seltener.
Ich kann ja mal einen Livestream zu dir rüber senden.
Aber es stimmt auf jeden Fall durch die Kinder meiner Schwester. Also ich feiere ganz oft mit meiner Schwester dann Weihnachten und mit der Familie. Und da merke ich das dann auch, das steckt einfach nochmal anders an, wenn Kinder mit dabei sind und die sich dann, weiß nicht, sowohl weihnachtliche Stimmung als auch Geschenke und Süßigkeiten und das alles freuen. Da ist man irgendwie gleich auch anders noch mit dabei.
Nächste Woche reden wir im Brunch dann über die Weihnachtsessen. Bereitet euch also schon mal gut vor, da draußen und auch hier im Podcast. Und jetzt erzähle ich euch etwas über die zwei Episoden, die letzte Woche hier bei Insert Moin im Premium-Feed erschienen sind. Das waren zum einen Episode 3664, Routine, mit Micha in einer Ink Ribbon
Crossover-Folge. Die war sogar frei. Die war sogar frei, zugänglich für alle. Also könnt ihr nochmal gucken.
Und deswegen war sie trotzdem auch im Premium-Feed.
Ja, natürlich. Ich war nicht falsch.
Und Episode 3665, Sonic Racing Crossworlds, wo Micha mit Speckobst über das Mario Kart von Sega geredet hat. Das ganz schön verrückt ist. Das auch in der Auswahl war für die Musik des Morgens. Haben wir aber nicht genommen. Stattdessen haben wir Scheißmusik genommen, um vernünftig überleiten zu können zu dem Game, was Basti heute mitgebracht hat. Ich erzähle euch heute nämlich nichts, was in der Folge kommt. Das seht ihr nämlich ja eh in euer Podcast-Feed, wenn ihr die Kapitelmarken durchgeht. Und jetzt hören wir bum, 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 bum. Bis gleich. Monster. So, das war aber tolle Musik. Jetzt sind wir richtig in Stimmung für Sektori, Basti.
Danke, Michi, für diese tolle Überleitung. Also, ich mag hier auch keine, also ich bin jetzt nicht so der klassische Elektronikhörer. Wir hatten das Doom-Gespräch, wo natürlich der Soundtrack phänomenal ist. Ja, also Metal, ja, fantastisch.
Hervorragend.
Elektronik, Technik, so bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Aber ich finde, wenn das gut in einem Spiel eingesetzt ist, also mein Lieblingsbeispiel ist Thumper. Ja. Sagt euch das was?
Natürlich.
Das war doch fantastisch. Ja, also überhaupt nicht meine Musik, aber zusammen mit dieser Ästhetik und mit diesem treibenden Spielgefühl ist das doch super. Also, oder?
Ja, doch, da muss ich dir recht geben. Und trotzdem würde ich diesen Soundtrack halt nie selber anmachen, während ich durch die Gegend fahre. Aber ja, es gibt auch Mütter, die mit diesem Soundtrack morgens bei der Kita vorfahren und ich mir nur denke, oh mein Gott, es hätte auch Kaffee sein können. Aber das muss für manche Menschen, die müssen die Extrameile gehen, fahren.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich höre es jetzt auch nicht zu Hause entspannt nebenbei oder so. Das wäre auch nicht meine Musik, aber so für ein Spiel kann das sehr gut funktionieren. Und Sektori hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit bekommen. Es erinnert an Geometry Wars. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich aber Geometry Wars fast gar nicht gespielt. Deshalb kann ich da gar nicht so viele Rückschlüsse. Ja, ja, ich habe auch gehört, ist ein großer Klassiker. Aber trotzdem hat es mich neugierig gemacht, vor allen Dingen, weil der Entwickler, der heißt, oh Gott, und ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, Kimmo Latinen. Und der gute Kimmo, der kommt von Hausmark. Und Hausmark, die haben ganz viele tolle Spiele gemacht. Unter anderem kennt man natürlich Returnal, aber davor haben sie halt sehr viele so Arcade-Spiele gemacht. Resogun und Nex Machina waren so meine absoluten Lieblinge. Und dieser gute Kimmo, der dachte sich, hey, hier, ich nehme dieses Geometry Wars-Konzept oder zumindest auch so ein bisschen den Style. Also wir haben da geometrische Formen, die gegeneinander kämpfen. Man selber steuert ein Dreieck und rundum, es knallen halt eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Neonfarben dir ins Gesicht. Und dieser Shooter, der hat zum Konzept, dass sich die Level eigentlich immer wieder dynamisch verändern. Also einmal hast du dieses, glaube ich zumindest, namensgebende, dass das die Level immer wieder sich so in Sektoren verändern. Also du hast, wenn du startest, hast du nur so eine kleine Fläche, sag ich mal. Plötzlich wird sie größer, baut sich aus. Dann werden so Passagen rot markiert und brechen dann sozusagen weg aus dem Level. Und es wird wieder ein bisschen kleiner. Und darauf musst du dich jedes Mal wieder einstellen. Und auch, wie die Gegner auftauchen, ist variabel. Also es verändert sich immer wieder. Und selbst sowas wie die Bosse, die auftauchen, da gibt es auch so einen Pool an Bossen, der wechselt immer wieder durch. Und dadurch wollte er quasi erzeugen, dass du da jetzt nicht irgendwelche Patterns auswendig lernst, sondern wirklich dynamisch. Dein Skill muss einfach besser werden. Du musst darauf reagieren können, was auf dich zukommt. Das ist so ein bisschen das Konzept von Sektori. Klang alles toll. Ich finde, es sieht toll aus. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt nicht der absolute Fan von so Elektromusik bin, zusammen mit der Optik und was da alles passiert und explodiert auf dem Bildschirm, dachte ich so, okay, das könnte meins sein. Ich mag Hausmark. Zack, muss ich spielen. Auch mein lieber Game2-Kollege Kuro, der ist da voll des Lobes von, der hat mich da mehr als nur überzeugt und deshalb dachte ich, da muss ich rein. Das Konzept ist auch eigentlich toll. Es ist ein Twin-Stick-Shooter. Du kannst, du bekommst Upgrades. Du hast so besondere Upgrade-Punkte, die du einsammeln kannst. Dann hast du immer die Auswahl, so wie bei so einem Roguelike, aus drei verschiedenen Fähigkeiten, die so in so Kartensets daherkommen. Ist irgendwie alles cool. Hat mich grundsätzlich gekriegt. Aber ich bin einfach nicht über den ersten Boss hinweggekommen und das nach einer Stunde. Nach einer Stunde Spielzeit.
Und ja, bist du in Bloodborne damals auch nicht?
Ja, ja, das ist richtig. Aber da konnte ich, wenn ich will, dann immer noch mal irgendwie mir Alternativen suchen oder mich aufleveln, wenn es gar nicht geht, oder nach Gegenständen suchen. Und hier bei diesen Arcade-Spielen ist es halt einfach sehr, du bist in dieser Arena gefangen. Du musst da durch. Du musst immer wieder das Gleiche spielen. Und ich weiß auch nicht. Ich hatte mich erst gefragt, okay, bin ich vielleicht einfach zu alt geworden für Arcade-Games? Aber wenn ich mir dann die Hausmarkspiele angucke, die habe ich auch geschafft und das auch noch vor ein, zwei Jahren. Und auch ein Returnal hatte ich sehr viel Spaß mit. Und das hat ja auch Elemente von so Arcade-Spielen und Bullet Hell. Aber hier, und das ist jetzt ein wiederkehrendes Muster, das ich erkenne, ist es, die Einstiegshürde ist einfach viel zu hoch für mich persönlich. Also ich, wie gesagt, mein Kollege Kuro findet das total toll. Der kann sich da richtig rein, der schwitzt da richtig gerne rein und kommt auch weiter. Ich prall aber dieser ersten Herausforderung, prall ich schon ab. Ich komme da nicht drüber hinweg. Und ich finde, dass ich persönlich mag diese Art Design nicht. Und ich habe mehrere Spiele, die genauso funktioniert haben. Ich weiß nicht, ob euch Kill Knight was sagt. Nee, ist halt auch ähnlich. Ist auch ein Arcade-Shooter. Du bist immer in so einer Arena gefangen. Optisch total toll. Und ich dachte auch, ey, das wird mein Spiel. Ich habe es mir gekauft. Das war sogar ganz zu Anfang zu Insert Moin. Dachte ich mir, ich bringe das mit. Und da war es aber genauso, dass ich nach einer Stunde gedacht habe, ich komme hier keinen Schritt weiter. Es macht mir keinen Spaß. Es frustriert mich eher. Ich kann das nicht mitbringen. Ich habe ja nichts zu erzählen. Genau das Gleiche sagt euch Devil Daggers oder Hyper Demon was.
Nee, aber das geht alles in Richtung Bullet Hell auch schon. Ist denn, ja, ist auch eine Bullet Hell. Ja,
aber Bullet Hell grundsätzlich, wenn es nett designt ist, also ich mag das auch, wenn viele Projektile auf mich zufliegen und ich irgendwie da durchschlängeln muss. Aber was diese Spiele alle nicht hinkriegen, ist halt irgendwie so einen guten Einstieg. Also im Sinne von, gebt mir erstmal die Grundlagen, lasst mich langsam reinkommen und auch mal einen Erfolgsmoment verspüren. Und hier ist es so, nee. Das ist der absolute Skillcheck. Die wollen ab Minute 1, du musst diesen Skillcheck bestehen. Und dafür musst du halt immer wieder und immer wieder das Gleiche tun. Und auch wenn hier die Level dynamisch gestaltet sind, sie ähneln sich halt trotzdem. Also dieser erste Abschnitt ist halt schon immer relativ ähnlich. Es kommen Gegner, immer wieder die gleichen Gegner vor, nur halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und da merke ich halt nach einer Stunde, ey, Freunde, es tut mir leid, aber ich habe da keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, mich da so reinzuarbeiten. Und das macht mich so fuchsig, weil wie gesagt, Hausmark kriegt das halt super hin. Resogun ist fantastisch, weil es dich halt langsam reinholt. Und wenn ich dann mir anschaue, wie ich das zum Ende gespielt habe, und das war dann auf höchstem Schwierigkeitsgrad, ich habe da die Platin-Trophäe mir geholt, weil ich davon nicht genug bekommen habe und weil ich mich da total gerne vertieft habe in die ganzen Mechaniken. Und hier wird mir aber quasi das, was ich am Ende bei Resogun hatte, am Anfang schon abverlangt. Und da denke ich mir jedes Mal so, warum denn? Oder gebt mir wenigstens einen leichteren Schwierigkeitsgrad, weil nicht mal das gibt es. Also wenn ich auf diese Art von, ich möchte direkt am Anfang mich so hart da reinkämpfen, wenn ich da keine Lust drauf habe, gibt es hier keine Alternative zu. Und das erkenne ich bei so Arcade-Games immer wieder. Was ich total schade finde, weil ich auch das Gefühl habe, Arcade-Games haben es durchaus schwer. Also ich meine, Hausmark hat ja eben genau von diesen Arcade-Spielen umgelenkt zu, wir machen jetzt so ein bombastisches Roguelike, also was schon fast AAA-Züge hat.
Ja.
Weil sich halt deren Arcade-Games nicht so verkauft haben. Und dann stelle ich mir vor, wenn du solche Spiele nimmst und dann auch noch diese Einstiegshürde so hoch machst, dann verprellst du ja total viele Leute, die da vielleicht sogar Bock drauf haben. Und das will mir noch nicht so richtig in den Kopf. Also ich weiß noch nicht so richtig, wo es hin will. Es ist im Grunde ein gutes Spiel. Ich erkenne das an, aber es funktioniert für mich nicht. Und deshalb, ich musste das einmal mitbringen. Ich musste mich einmal ausweiten.
Das waren jetzt viele spannende Sachen, die du gesagt hast. Ich kann das, ich höre das, was du sagst. Ich verstehe auch vieles. Ich habe jetzt drei Notizen. Einmal ist es der Flow, der natürlich entsteht in so einem Arcade-Game. Ich finde, Geometry Wars hat das halt super gemacht, dass der Vibe einfach so stark war, dass man immer gerne weitergespielt hat. Also da hat mich der Soundtrack total mitgenommen und überzeugt. Und ich fand es auch audiovisuell insgesamt so motivierend, dass ich gerne weitergespielt habe, obwohl es ja auch Skillchecks hat. Eigentlich immer so nach der ersten großen Wave, wenn dann die Heinis kommen, die einen halt verfolgen, wo man dann zurückschießen muss zum Beispiel. Also nicht zurückschießen, sondern während man in eine Runde in eine Richtung fliegt, in die andere gleichzeitig ballern. Was man ansonsten vorher nicht macht, da kann man mit beiden Analogsticks in die gleiche Richtung machen, also in die Richtung schießen, in die man fliegt und ist damit effizient. Da gibt es ja sozusagen diesen Boss nicht. Dann klingt es fast wirklich so wie einfach nur schlechtes Game Design oder ist auch die Atmosphäre nicht so gut in Sektori wie in einem Geometry Wars, was jetzt, ich kenn's aber nicht meinetwegen Resogun. Resogun hatte ja auch mehr super Atmosphäre. Ja. Oder Stardust.
Ja,
Stardust also hat richtig geile Atmosphäre.
Ja, die ist nochmal ein Ticken anders, aber nö, es geht eigentlich genau in diese Richtung. Also es fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Hausmarktspiel, so ein altes. Also das kriegt es hin. Es ist nur dieser Flow entstand halt nie, weil ich halt immer am ersten Boss schon abgeprallt bin und dann wieder von vorne angefangen habe und dann wieder von vorne angefangen habe und da.
Ja, aber so war es bei mir in Geometry Wars auch. Das habe ich auch ewig oft angefangen, bis ich es halt gecheckt hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, damals zu Xbox Live Arcade Zeiten, das haben Leute auf sehr viel schlechterem Niveau als ich zum Beispiel, oder ich war auch nicht super gut, gespielt und hatten trotzdem eine super Zeit damit. Das war so, egal wie gut du bist, du wolltest es trotzdem immer gerne spielen. Und das zeichnet natürlich ein gutes Arcade-Game immer wieder aus. Dann die Sache mit dem Schwierigkeitsgrad. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Deswegen sind ja auch gerade Arcade-Games, die nach Hause kommen, haben dann meistens diesen Easy-Mode. Das ist auch bei Danger to Go so. Damit du eben nicht nach 5 bis 10 Minuten frustriert das Ding in die Ecke schmeißt, sondern auch mal 40 Minuten spielen kannst am Stück. Und das Dritte ist, Arcade-Games sind natürlich allgemein nicht dafür gedacht, dass du 5 Stunden am Stück die zockst. Die sind schon, ich finde, Stunde ist schon hart. Stunde ist schon viel.
Auf jeden Fall, aber trotzdem, bei Hausmark habe ich das stellenweise hinbekommen. Also irgendwann war ich dann da so in diesem Sog drin, dass mir das auch Spaß gemacht hat. Und genau dieser Flow, den du beschrieben hast bei Geometry Wars, den hatte ich halt bei den Hausmark-Spielen immer. Also Resogun, Next Machina, das konnte ich tatsächlich lange am Stück spielen. Aber hier hat das sich einfach gar nicht eingestellt, weil ich halt gar nicht so weit gekommen bin, dass der Flow die Chance hatte, sich zu entwickeln.
Ich bin jetzt gespannt, du kriegst jetzt als Hausaufgabe Geometry Wars nachzuholen und dann mal zu gucken, ob es wirklich eine Designsache ist.
Finde ich spannend. Vergleich dann, aber es wird schwer, den sehr guten zweiten Teil zu spielen. Gibt es den in der Compilation inzwischen irgendwie so ein Classic Reborn, was geht? Weil Geometry Wars
gibt's den nicht einfach auf der Xbox?
Ich glaube,
ich habe keine Xbox mehr.
Oh, das wird ja immer besser.
Ja, aber auf dem PC kannst du Xbox starten.
Anderes Thema, was du auch noch gesagt hast, ist, dass Hausmarke ja jetzt so Richtung AAA geht, also größere Kosten, wegen der Verkaufszahlen. Ich glaube, mit den Verkaufszahlen hat es nicht unbedingt was dazu zu tun gehabt, sondern halt mit dem Preis, den sie für ihre Preise Spiele verlangen konnten. Ne? Wenn du halt, ich glaube, so ein Superstar, das hat sich schon sehr, sehr gut auf der PS3 und PS4 verkauft, aber hat halt nur 5 bis 10 Euro gekostet. Und jetzt kriegen sie natürlich für ähnliche Verkaufszahlen dann mal eben 30 bis 50 Euro. Das macht halt einen Riesenunterschied. Ich glaube, waren sie einfach auf die Marge vielleicht geguckt.
Ja, also ich meine auch, also klar, Super Stardust, das war so deren erster richtiger Erfolg. Aber ich meine, dass das hinten raus dann auch immer dünner geworden ist. Also ich glaube, da haben sie einfach nicht mehr ganz.
Ja, genau. Die anderen sind auch meiner Meinung nach nicht so gut wie ein Stardust HD. Das war halt einfach deren bestes Spiel. Das ist auch deren geilste Marke. Wusstet ihr, dass sie auf Amiga angefangen haben?
Also Stardust? Ich habe es mal irgendwo gelesen, aber da habe ich es da nicht gespielt. Ja.
Das ist ein schönes Spiel, auch ein toller Soundtrack.
Also ich weiß halt nur, ich kann mich noch grob dran erinnern an diese Meldung, dass die auf jeden Fall in Probleme geraten sind nach deren letzten Spiel. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War es Next Machina? Keine Ahnung.
Ja, müsste es
genau,
gewesen
dann,
sein.
Genau, dass sie sich da dann halt umorientieren müssen und halt eben andere Spiele entwickeln müssen, die auch ein bisschen größeren Scope haben, damit das funktioniert.
Und wollen wir sie alle mal hören? Ich finde das super spannend. Also Stardust auf dem Amiga 1993. Dann Super Stardust, Amiga CD32 und DOS. Alien Incident, Windows 1996. The Reap, Windows 1997. Supreme Snowboarding 1999. Dann Transworld Snowboarding 2002. Dann langer Sprung zu Super Stardust HD auf der PlayStation 3. Dann die Xbox 360 ist ja interessant mit Xbox Live Arcade. Xbox 360 Golf, Tee It Up 2008. Dann Super Stardust Portable auf der PSP. Dead Nation, PlayStation 3 2010. Das sagt auch mir super. Gar nichts, sieht furchtbar aus.
Das ist toll.
Nein, also das toll. Bild sieht furchtbar aus.
Guter Twin-Stick-Shooter.
Cool. Firmins, PS Vita, sagt mir auch gar nichts. Dead Nation, Road to Devastation, guter Name, aber sagt mir auch nichts auf der PS3 2011. Superstar Das Delta, großartig auf der Vita 2017. Und dann haben sie Outland gemacht, Resogun, Alienation, Metafall, PS4 2017. Next Machina, auch PS4 2017. Und dann ein langer Sprung zu Returnal auf PS5. Und jetzt arbeiten sie ja an Saros, was bisher hervorragend aussieht, aber halt in die Fußstapfen von Returnal tritt. Krasses Studio. Ganz schön lange Zeit.
Auf jeden Fall.
Und ein Golfspiel da drin. Sehr wild. Gut, wollen wir uns einstimmen auf das Thema, das ich mitgebracht habe?
Ja, bitte. Viele gute Elektromusik.
Nein, es gibt einen wunderschönen Ausschnitt des inzwischen fast in Vergessenheit geratenen Soundtracks von Mario und Rabbids Sparks of Hope, das ja nicht so erfolgreich war wie der erste Mario und Rabbids Teil. Der Soundtrack ist von Yoko Shimomura, Grant Kirkhope und Gareth Coker. Der hervorragende Gareth Coker hat auch dieses Stück hier im Speziellen gemacht. Ballad of Berendale Mesa. Viel Spaß. Das sind doch wohlige Klänge, die einen so richtig schön den Rücken runter kullern. Nein!
Ich wollte auch gerade sagen, ist ein bisschen langweilig hier jetzt.
Mein Analog 3D ist angekommen. Das ist alles andere als langweilig. Oder ist es doch langweilig? Die erste 3D-dedizierte FPGA-Konsole von Analog Interactive. Also ein Nintendo 64-Nachbau mit 4 Controller-Ports vorne dran, einem Intel-Prozessor, der da drin ist, mit aktiver Lüftung, die aber kaum hörbar ist. Und ich habe ihn mir in Weiß gekauft und habe auch 2 Wireless-Controller dran und alles funktioniert so, wie man das sich vorstellt. Habt ihr irgendwelche Fragen?
Welches N64-Spiel hast du als erstes reingesteckt?
Ah, eine sehr gute Frage. Das ist verrückt, weil ich bin, wie gesagt, mich hat der Grippevirus erfasst und ich war dann so abends im Delirium, ich glaube um 1 Uhr nachts war es. Dann hatte ich das noch aufgebaut. Nachdem das Paket schon mittags ankam, lag es lang rum und dann konnte ich keinen Schlaf finden und habe GQ Powerful Pro Baseball League 5 What? Auf Japanisch reingemacht.
Das, ja. was wir alle gemacht hätten.
Ja, natürlich. Auch meine erste Wahl.
Das ist die Powerful Pro Baseball Reihe ist auf generell in Japan sehr, sehr beliebt und sehr langjährig. Die gibt es schon ewig. Gibt es auch heute noch. Die hat gerade 30. Jubiläum, glaube ich, gefeiert. Und die hat so kleine Chibi-Charaktere. Das sind so Köpfe mit großen Augen und man sieht kaum einen Mund. Dann haben sie eine Baseball-Cap aus, die sehen ganz klein aus, richtig niedlich. Aber das Baseballspiel dahinter, das ist total großartig. Macht richtig viel Spaß. Und es hat mich dann motiviert, und so kommen wir ganz schnell vom Analog 3D zu meinem großen Rabbit Hole meiner Krankheit. Ich bin jetzt Baseball-Fan des Sports Baseball.
Hey, willkommen im Club.
Echt? Magst du auch? Cool.
Ja, ich hab Baseball gespielt selber im Verein tatsächlich.
Ach.
Ja, bei den Leonberg Lobsters. Der Name ist doch super.
Der ist sehr, sehr gut. Und ich bin dann in diesem Rabbit Hole abgestiegen und habe mich informiert über Schiedsrichterzufriedenheit, weil das ist das Erste, was ich immer mache in Sportarten, wenn ich mich dafür was Neues interessiere. Und da schneidet Baseball ganz gut ab, obwohl ich überhaupt erst nicht in meinen Kopf reinbekommen konnte, wie das halt mit den Bällen ist. Wenn die geworfen werden vom Pitcher, dass das halt ein Ball ist oder ein Strike oder halt nicht in Ordnung, weil das ist ja schon Ermessen des Schiedsrichters dahinter so ein bisschen mit dem Auge.
Und naja, es gibt ja eine offizielle Regel, wo der Ball sein muss, aber der Schiedsrichter entscheidet das dann halt. Das wird ja nicht technisch gemacht, aber im Fernsehen sieht man ja inzwischen diesen Kasten zwischen Brustwarze und Hüfte oder so.
Schulter ist es, ja. Genau. ist in Japan dann auch noch ein bisschen kleiner. Und in Japan ist natürlich auch die Schiedsrichterzufriedenheit noch höher. Und in der Major League Baseball, also im amerikanischen Pendant, da gibt es dann schon wieder Kontroversen und nicht so tolle Entscheidungen. Aber die viel größeren Kontroversen kommen tatsächlich daher, ob der ob so ein Spieler ausgerufen wird. Also wenn die sprinten dann ja zur ersten Base oder halt zu einer der Bases, und wenn da aber der Ball ankommt und der Typ dann den dann anfasst oder halt die Base, dann ist der ja draußen, der Spieler. Und da sind viel größere Fehlentscheidungen gefallen als bei diesem Ball- oder Strike-Verfahren. Ja, und nachdem ich das dann so richtig drin hatte, und das hat mir das Spiel aber alles beigebracht. Also die ganze Motivation kam von, hey, das macht ja richtig Spaß, das ist ja richtig cool. Und man hatte halt dieses virtuelle Fenster sozusagen, und eigentlich ist es nichts anderes als Elfmeterschießen beim Fußball, so ein bisschen, dieses Baseballspiel zu spielen. Aber es macht extrem viel Spaß und auch im Multiplayer total gut. Also viel besser als jedes NFL-Game oder so, das ich mal gespielt hätte. Ja, und dann bin ich noch tiefer abgerast. Das ist nichts für Instant Moin, aber ich bin jetzt großer Fan von auch diesem japanischen Spieler Otani, der jetzt bei den Dodgers spielt. Und das ist ja eine lebende Legende. Das ist ja wie Michael Jordan quasi live zuzusehen, nur halt im Baseballsport. Was für ein geiler Typ. Meine Güte,
witzig, dass du Michael Jordan erwähnst, weil der nach seiner NBA-Karriere ja wirklich in die Major League Baseball noch eingetreten ist und da auch noch eine Profikarriere hatte. Ja. Das große Ding bei Baseball, um das noch abzurunden, ist, dass halt Baseball durch die Statistik total langweilig geworden ist, weil die inzwischen halt einfach so dermaßen detaillierte Statistiken haben, dass halt die Manager und die Manager-Berater einfach sagen, hey, da kommt jetzt der Batter, der hat das und das Holz, der hat das und das, die und die Wahrscheinlichkeit, dass zu 78,3% landet der Ball im Left Outfield, wenn du einen Curveball spielst. Und dann steht da halt einfach immer einer. Und wenn du den Ball aus der Luft fängst beim Baseball, ist der Run ja vorbei.
So, und das ist eh so leicht antiklimaktisch, ne? Es ist so geil, wenn überhaupt mal getroffen wird und dieser Ball endlich versucht zu beginnt zu fliegen. Aber wenn er dann halt natürlich direkt in die Hände des Fangenden da im Outfield fliegt, ist halt direkt so.
Und ich habe auch bei The Daily gehört, also die überlegen jetzt halt gerade wirklich die Regeln zu ändern, weil die Leute halt so dermaßen spezialisiert sind jetzt auch auf die Home Runs, weil damit hast du halt sichere Punkte, dass halt so viel Home Runs inzwischen passieren, dass halt das Spiel total langweilig geworden ist. Also die versuchen gerade zu überlegen, machen wir das Feld größer, aber mach mal sowas, weißt du, Regeln von einem Spiel, was 100 Jahre alt ist, das geht halt einfach nicht so einfach. Aber sowas kann man ja trotzdem machen, vielleicht die Bälle verändern oder die Schlägergewichtung verändern, solche Geschichten sind sie jetzt am Überlegen, weil es halt einfach zum Zugucken noch langweiliger geworden ist, als es früher schon war.
Ja, oder die Spieler müssen sich halt weiterentwickeln. Ne? Otani macht es ja vor. Da gab es
auch einen riesen Doping-Skandal.
Echt? Okay. Nein.
Die waren alle auf Steroide.
Furchtbar.
In der MLB waren alle auf Steroids, weil die dann halt dadurch nur die Power-Moves dann halt hingelegt haben und schneller sprinten konnten. War ein Riesenskandal.
Merken die denn, dass das Zuschauerinteresse da zurückgeht? Also gerade wenn das mit den Statistiken so durchleuchtbar ist?
In Japan geht das hoch, das Zuschauerinteresse. Okay. Die haben ja auch dieses Spezial-Cup-Ding zum ersten Mal gegen Amerika gewonnen. 2023, das Spiel habe ich dann auch nachgeguckt in meinem Fiebertraum. War cool, war ein geiles Spiel, also ohne Frage.
Warst du zurechnungsfähig?
Ich glaube ja. Ich habe mir dann auch noch bestellt für die PlayStation 5 das aktuelle Konami-Baseball-Spiel, was nur in Japan exklusiv erhältlich ist. Das sieht super fotorealistisch krass aus. Mhm. Da freue ich mich schon drauf, das auszuprobieren, und werde dann sicher auch im Brunch nächstes Jahr berichten, wenn das hier angekommen ist, ob das cool ist. Also, aber von dieser, um darauf zurückzukommen, Powerful Pro Baseball ist auf dem N64 schon hervorragend gewesen und auch auf jeder nachfolgenden Plattform, so wie ich das einschätzen könnte, waren die alle sehr, sehr gut. Ich habe dann natürlich noch andere Sachen ausprobiert, und zwar mit Skalierung. Das wird ja schon Leute draußen interessieren. Also man kann bei dem Analog 3D schon sehr viel einstellen und auch die Hardware overclocken, also übertakten, und dann laufen ein paar, nicht alle, aber ein paar der N64-Spiele, die ja fast alle mit Framerate-Problemen zu kämpfen hatten, flüssiger. Und das ist natürlich echt eine coole Sache. Es ändert nichts an der Auflösung und so, das ist gleichbleibend. Die interne Auflösung, aber viele Spiele laufen flüssiger. Dazu zählt aktuell noch nicht Perfect Dark, was ich für nahezu unspielbar halte in dem High-Res-Mode, wofür ja auch dieses RAM-Pack da dann rauskam und alles. Auch das lässt sich alles einstellen, aber Das ist noch ein richtig cooles Ding. Damit habe ich viel rumgespielt. Das N64 hat mehrere interne Verfahren, um Grafik darzustellen, um diesen typischen N64-Look herzustellen. Mhm. Das ist einmal so ein interner Blur-Filter. Der ist erstmal eigentlich generell scheiße. Den will man abschalten. Also dadurch wird das Bild wirklich durchweg besser. Das haben sie gemacht, damit halt allgemein das Signal, das Composite-Signal, was ja auch minderwertig war vom N64 im Vergleich zu anderen Konsolen mit RGB, nicht ganz so schlimm aussah. Ne? Und diesen Blur-Filter kann man aber abschalten. Das heißt, du hast ein richtig cleanes Signal. Das zweite ist die Texturfilterung. Das hat gemacht, dass halt alle Texturen so extrem verschmiert aussehen. Das wurde auch benutzt, damit Sachen korrekt aussehen, also visuelle Effekte wurden damit umgesetzt und es geht ganz viel verloren, wenn man den ausschaltet, aber es sieht so interessant aus, denn sobald man den ausschaltet, sehen die Spiele auf einmal aus wie auf einer PlayStation 1. So super mega grob pixelig. Und es sieht echt so aus, hey, wer hat meine ganzen Nintendo-Spiele, so Wave Race, sieht dann auf einmal aus, als würde es auf der PlayStation 1 laufen. Das ist so ein krasser Mindfuck auf eine Art. Das finde ich richtig interessant, das zu sehen. Und dann gibt es noch das Anti-Aliasing. Das ist das ganz normale, die Kantenglättung. Die ist halt einfach gut, wenn sie da ist. Aber man kann sie auch ausschalten. Da sieht man, wie gut das Anti-Aliasing vom N64 damals war. Das war nämlich spitze und so eine PlayStation hatte das ja gar nicht. Das sind die drei Effekte, mit denen man auch noch rumspielen kann, neben zahlreichen Effekten, um CRT-Filter nachzumachen, also PVMs, BVMs oder nur Scanlines oder halt ein ganz klares Bild, bisschen größer, bisschen kleiner mit Integer-Scaling. Alles sehr, sehr gut, sehr, sehr sauber. Für Speedrunner ist es nichts, weil keine Variable Refresh Rate unterstützt wird und du halt nicht im Original-Speed spielen kannst. Die Unterschiede betragen nur eine Sekunde auf 5 Minuten, aber dennoch wäre damit nichts legal. Das heißt, diese Hardware eignet sich nicht für Speedrunner, die müssen nach wie vor Original-Hardware nehmen. Ja, das war meine Erfahrung mit dem Analog 3D. Macht Spaß. Weiß nicht, wie viel ich das nutzen werde, ehrlich gesagt. Mhm. Und irgendwie ist mir auch bewusst geworden, so mega gut und geil ist der ist die Bibliothek vom N64 dann doch nicht. So, ein paar Sachen sind mega geil, so Blast Corps, Wave Race halt natürlich, das beste Spiel auf der ganzen Plattform. Mario 64 lege ich immer gerne ein. Aber selbst bei einem Banjo-Kazooie, was ich damals geliebt habe, boah, dieses ganze Gesülze am Anfang und auch zwischendurch und oh nee, komme ich gar nicht mehr drauf klar. Perfect Dark ist, wie gesagt, unspielbar, framerate-technisch. Golden Eye habe ich damals zu viel gespielt. Und dann wird der Katalog halt schon sehr, sehr dünn. Spielen,
bitte.
Was?
Also, das kann man doch nicht zu viel spielen.
Weißt du, wie viel Golden Eye ich gespielt habe?
Weißt du, wie viel ich Golden Eye gespielt habe?
Ich würde sagen, bei mir um die 1000 Stunden. Also, das reicht schon. Ja. Also das war ja das Spiel, da kamen meine Schulfreunde immer mit, da haben wir Multiplayer gezockt und alleine habe ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, also den man freischaltet, mit allen Missionszielen habe ich auch alle hingekriegt. Und ich habe die letzte Mission gehasst in dem Dschungel, weil das war so einmal falsch um die Ecke geguckt oder unter einem Blatt hergeguckt und dann sind
das
da
war, über entschuldige die Turrets. Mal, das war aber nicht die letzte Mission, ne?
Vorletzte
Mission. Wollte gerade sagen. Und dann kommen ja noch die Bonuslevel.
Welchen Bonuslevel meinst du?
Naja, du kannst ja, was war das? Aztec kannst du freischalten
und
noch irgendwas.
Ja, okay.
Ich bin gerade nicht drauf.
Ist, hier wird aber ganz schön shade
offizielle
geworfen,
Kampagne.
Wie er dich shadet.
Nö, ist alles in Ordnung. Ich wollte ja nur meine Erinnerung
hervorwecken. Ja, und das letzte Level war ja hier dieses Cradle, dieses.
Richtig. Das ist aber okay gewesen. Also am schlimmsten fand ich das Dschungelmesser. Level, du wirst dich erinnern, wenn die Turrets da dann auf einen gefeuert haben, das war immer ein Schuss tot. Das ist so dumm gewesen.
Das stimmt.
Trotzdem tolles Spiel. Ja, großartiges Spiel. Aber viel besser am PC, wenn man die Total Conversion spielt, mit Maustastatur. Das kann ich sehr empfehlen, gerade Perfect Dark. Oh, aber das hatte ich schon mal im Brunch. Erklärt. Jetzt erklärt uns Manu was Schönes zu Monsters Are Coming. Rock and Road.
Das ist doch mal ein Name, oder? Grüße gehen raus an Christian Schiffer. Monsters Are Coming, Rock and Road. Ja, ich bin irgendwie dieses Jahr in so einer Indie-Roguelike Tower Defense Bullet Hell Ära gefangen. ich spiele irgendwie immer das gleiche Spiel, nur in der neuen Remix. Stellt euch vor, so ähnlich wie Vampire Survivors, nicht ganz so wild, aber eben Monster kommen auf euch zu, deswegen heißt das Spiel natürlich auch so. Aber diesmal ist der Clou, ihr habt eine fahrende Burg, eine fahrende Festung dabei. Also man spielt einen Charakter, der wie bei Vampire Survivors und Co. einfach automatisch zuschlägt. Du hast eine Axt, damit kannst du Ressourcen fällen, also du kannst Bäume fällen mit der gleichen Axt, ist eine Spitzhacke, wie auch immer, musst du nichts auswählen, du läufst einfach gegen irgendwelche Hindernisse und dann baust du die ab. Ne? Du kannst dann eben Holz abbauen und Steine abbauen und diese fahrende Festung damit erweitern. Also mit Steinen kannst du sie wieder reparieren, wenn sie Schaden genommen hat, und mit Holz kannst du die Türme sozusagen verbessern. Das ist dann wie so ein Level-Up, wo du dann immer was auswählst. Und bei diesem Level-Up kommt dann eben ein Vorschlag, wie man es kennt von Roguelikes, hast du dann drei verschiedene Türme zur Auswahl, einige bauen dir halt Infrastruktur auf, du baust halt so eine kleine Stadt auf in deiner Festung. Und andere sind dann halt Türme, die irgendwie automatisch schießen oder eine Feuerlanze schießen und so weiter und so fort. Also ihr könnt es euch vorstellen. Und diese fahrende Burg musst du halt ins Ziel bringen. Die fährt von alleine von oben nach unten durch ein Areal, durch verschiedene Biome, die du dann halt, das ist halt ein richtiger Levelabschnitt sozusagen. Und du musst halt nicht nur selber überleben, währenddessen auch noch Ressourcen abbauen, sondern eben halt auch deine Burg ausbauen und hast dann halt so die typischen Probleme, dann stehen dann halt mal ein paar Bäume im Weg und dann bleibt deine Festung stehen und bleibt dann halt so lange da hängen und die Monster kommen halt auf diese Burg zugerannt, dass du halt überlegen musst, was mache ich jetzt, hau ich erst ein paar Monster weg, versuche dann die Bäume wegzumachen oder nehme ich ein bisschen Schaden in Kauf und hack die Bäume zuerst weg, kümmere mich dann um die Monster. Und dann hast du halt auch verschiedene Builds. Also wie bei Ball X Pit, was wir hatten, hast du dann halt verschiedene Burgarten. Also dann gibt's dann zum Beispiel die Spiegelburg, die du gleich als erstes freischaltest, wo du dann halt immer, wenn du einen Turm baust, hast du den halt sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite und kannst damit halt irgendwie coole Sachen ausprobieren. So, okay, was mache ich denn jetzt? Okay, ich mache jetzt hier eine Feuerlanze und dann baue ich daneben ein Gebäude, was diese Feuerschaden um 50% erhöht. Und dadurch, dass du dann gespiegelt hast, hast du dann irgendwie halt, je nachdem, wie du es dann baust, kannst du das dann auch nochmal verdoppeln. Oder wählst du doch lieber einen Turm aus, der dir automatisch, quasi einen Garten, der dann automatisch Holz generiert, alle 2 Sekunden und solche Geschichten. Dann kannst du auch überlegen, baue ich jetzt einen zweiten Turm, der schießt, oder baue ich den über den anderen drüber, damit der ein Upgrade ist, damit er eben mehr Schaden austeilt. So, und selber du als Held kannst auch noch so Sachen freischalten. Was weiß ich, deine Axt halt verbessern, gibt überall kleinere Secrets, also dann nimmst du halt einen kleinen Umweg, so lässt deine Burg mal ein bisschen alleine fahren, gehst irgendwie mehr nach links und rechts auf dem Bildschirm und schaltest dort irgendwelche kleinen Spezialtürme frei, die dir dann irgendwie nochmal halt Boni bringen oder eine bessere Axt oder dass du selber noch eine Schusswaffe dazu kriegst, ne? Dass du automatisch auch noch durch die Feinde durchschießen kannst, solche Geschichten. Und immer dann kommst du an so eine Art Friedhof an, da kommt dann so ein wie so eine Schleuse, da hast du dann kurz Ruhe, da bleibt dann die Burg auch kurz stehen und da kannst du dann nach links und rechts dir noch so ein Bonuslevel quasi überlegen. Will ich jetzt gerade mehr Holz, dann musst du halt da eine Spezialmission erledigen oder gehe ich nach rechts rüber, da gibt's dann irgendwie Münzen und dann hast du eine Wave, die du dann nur als Held ohne Burg überleben musst. Und wenn du das dann noch machst, dann kriegst du da so eine kleine Schubkarre oder so eine kleine Lore, die dann halt gefüllt ist mit ganz viel Holz oder mit ganz viel Gold, um dann gewappnet zu sein für den nächsten Abschnitt und dann hast du auch richtig einen Boss. Also es ist kein Endlos-Runner sozusagen, sondern du hast wirklich dann auch Bosse, die du sozusagen schaffen musst, dickere Gegner und den Levelabschnitt schaffen und dann schaltest du natürlich neue Burgen frei, habe ich ja schon erwähnt, Helden weiß ich gerade gar nicht, ich glaube auch, und dann halt auch neue Biome und natürlich auch Schwierigkeitsgrade. Sehr, sehr süßes kleines Spiel, was diese Ideen auf eine putzige Art remixt und ich mag dieses Gefühl, dass es eben so von alleine läuft und ich dann eben halt entscheiden kann trotzdem. Also es fühlt sich nicht ganz so passiv an wie so einem Vampire Survivors, wo ich einfach nur stehe und warte, wie ich Schaden verteile, sondern ich eben auch noch aktiv an dieser Burg arbeite, aktiv überlegen kann, welche Sachen ich freischalten muss. Gefällt mir gerade sehr gut und funktioniert auch auf Steam Deck oder Rock LRX hervorragend. Das ist ein super schönes Handheld-Spiel und kostet, glaube ich, einen Zehner. Von Raw Fury. Sehr empfehlenswert.
Manu ist Mr. Mobile dieses Jahr. Aber kein Wunder, wenn man so viel reist wie er, dann wundert mich das gar nicht.
Ja. Ich finde das Konzept auch wahnsinnig spannend. Mich schreckt gerade ein bisschen ab. Ich bin mal hier auf Steam gegangen. Da steht es jetzt gerade bei größtenteils positiv. Und da relativ viele Bewertungen, die sagen, es fühlt sich noch ein bisschen unfertig an. Also, dass es irgendwie buggy wäre oder nicht gut läuft oder auch der Gameplay-Loop nicht so ganz smooth ist. Hast du irgendwie sowas bemerkt?
Nö, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also es ist, okay. Ich finde, es ist sehr polished dafür, dass es so ein kleines Spielchen ist. Und der Gameplay-Loop ist, funktioniert so gut, wie er ist. Klar, es sind natürlich immer Balancing-Fragen. Manche Builds sind stärker als andere, aber das ist ja bei Ball X-Bit oder so ja auch Absicht, dass du dich dann halt auch mal toll fühlst, wenn du was besonders Starkes machst und dann auch wieder scheiterst. Und natürlich, du hast dieses dauerhafte Progressionssystem, was du brauchst, Basti. Also nach jedem Run kriegst du quasi halt ich weiß nicht, wie die Währung da heißt, halt irgendwelche Punkte, die du dann ausgeben kannst und dann schaltest du damit dauerhaft Sachen frei. Also das finde ich, ist bei so einer Art von Spiel auch total motivierend, das dann immer wieder freizuschalten. Nö, gefällt mir sehr gut. Für den Preis auf jeden Fall schon sehr fertig.
Cool. Mhm. Ja, wie gesagt, das Konzept finde ich total super. Ich musste es gerade noch mal googeln, obwohl wir das auch schon mal, glaube ich, bei irgendeiner PK oder bei irgendeinem Showcase hatten. Ich finde, dieser Name ist so austauschbar. Ich habe überhaupt nicht voll. Ich habe voll vergessen, was das für ein Spiel war. Aber das Konzept ist fantastisch. Also da hätte man, glaube ich, nur im Namen noch was machen müssen, damit man es, weiß ich nicht.
Aber es wird auch immer schwieriger, oder? Heutzutage gute Spielenamen hinzukriegen, die kurz sind. Weil die halt alle
Sektori
schon
ist ein gutes Beispiel.
Sektori ist klasse, ja, das stimmt.
Ja, da hätte man hier auch bestimmt auch noch irgendwas Schönes finden können.
Und für Nintendo hat es ja gereicht, auch mal nur einen Namen einzublenden. Wann war das denn? 2017 kam Metroid Prime 4 auf dem Bildschirm gesegelt. Und damit kommen wir zu den News. Wir haben kein Metroid Prime 4 gespielt, denn wir haben keine Testversion bekommen von Nintendo. Aber die ersten Reviews sind draußen und die sind gut. Gut bis durchschnittlich, manche auch sehr gut. Und was gelobt wird, was mich freut, sind die traumhaften Welten, die man erkunden kann. Es gibt also viel zu erkunden. Das ist ganz etwas, worauf ich mich freue. Was kritisiert wird, ist das Storytelling, was unter aller Sau sein soll und die Haupthandlung an sich. Das finde ich sehr schade, weil ich mag gute Handlungen. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das wieder so mega handholdy, langatmig, blöd am Anfang ist, so Nintendo-Style. Und man sich richtig committen muss, damit man dann die Freude vielleicht noch rausfischt. Schade, dass sie da echt nicht einfach mal ein paar Schritte in die richtige Richtung machen. Da ist Nintendo einfach echt so altbacken, unnötigerweise.
Und was ich auch gelesen habe leider, also ich habe es auch noch nicht gespielt, es liegt jetzt, glaube ich, gerade in der Post heute, müsste eigentlich heute angekommen sein, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass die Open World halt einfach so eigentlich eine Fehlentscheidung ist. Also das haben viele kritisiert, dass das halt so ein, ja, wir wollen jetzt auch eine Open World machen und das dann halt der schlechteste Teil ist von Metroid Prime 4. Mhm. Aber so sah es auch aus mit dem Motorrad, was im Trailer zu sehen war.
Ja, vor allen Dingen, dass da kommen halt Sachen weg, dass da irgendwie so ein Handy wohl kommt, was dich auch dann automatisch wieder hinschickt, wo du jetzt neue Sachen finden kannst und alles. Das ist ja genau gegen das, was ich an Metroid cool finde, dass ich mir das selber erschließe, wo kann ich hingehen und wie komme ich da hin und was kann ich dann machen und nicht irgendwie Auto-Travel und solche Geschichten. Aber gut, ich werde es auf jeden Fall noch spielen, dann hört ihr auch sicherlich dedizierte Meinungen von uns zu Metroid Prime 4, aber wir wollten in den News schon mal kurz drüber reden. Dann haben wir Recreation Studio, eventuell kurz vor der Schließung. Wer möchte dazu was sagen?
kann ich kurz machen, genau. Three Fields Entertainment, die gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jährchen. Die ehemaligen Burnout oder zumindest der Game Director ist, glaube ich, damit drin in dem Studio. Und das Recreation, das hatten wir ja hier bei Insert Moin auch schon, ist halt quasi so ein Burnout Paradise Nachfolger. Aber der hat es anscheinend nicht geschafft oder kämpft zumindest damit, wirklich eine Playerbase zu bekommen. Echt schade. Und deshalb sieht es gerade nicht gut aus und wohl intern wurden jetzt schon wurde schon die Info verschickt, dass es sein kann, dass das Studio leider schließen muss. Was ich sehr schade finde, weil eigentlich wir brauchen ein gutes Burnout. Burnout fehlt und Recreation schien da in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe es leider auch nicht gespielt. Ehrlich gesagt weiß ich aber auch noch nicht, warum. Ja, ich bin Teil des Problems, auf jeden Fall. Das ist schade. Also ich hätte den.
Wir müssten doch eigentlich nur Burnout 2 nochmal re-releasen, dann hätten wir doch alle ein gutes Burnout.
Ja. Aber es ist halt EA, ne?
Stimmt. Ja, da kommen sie nicht ran. Leider.
Ah ja, apropos EA, der Saudi-Deal ist jetzt durch. 93% gehört jetzt dem Saudi-Fund. Habe ich gestern noch gelesen.
Na dann, schauen wir mal, wie es mit Electronic Arts weitergeht. Das wird ein spannendes nächstes Jahr, wo sicherlich auch viel weiterhin generative künstliche Intelligenz uns beschäftigen wird, so wie die Devs von Let It Die Inferno. Die haben einen Backlash bekommen, weil sie so viel AI-Geschnösel gemacht haben und dafür dann Geld verlangt haben.
Genau, also genauer, warte mal, ich habe hier noch den Steam-Text offen. Sie haben, also bei Steam ist es ja so, ne, dass man das ja offenlegen muss. Die meisten sagen einfach nur, ja, KI wurde eingesetzt und konkretisieren nicht genau, was da mit KI gemacht wurde. Hier schreiben sie aber, wir verwenden in diesem Spiel Teile der Sprachausgabe, der Musik und der Grafiken, die von einer KI generiert und von uns überarbeitet und angepasst wurden. Betroffene Bereiche sind bestimmte Texturen für Schilder im Hintergrund, bestimmte Bilder in Protokollen, bestimmte Videos auf der Anzeigetafel und Teile der Sprachausgabe und Musik. Das haben sie offengelegt. Ja, genau, das ist erstaunlich viel. Und darauf gab es dann eben so einen Backlash in der Community, weil Let It Die, der erste Teil, der war auf jeden Fall recht beliebt. Es war so ein Free-to-Play-Spiel von Grasshopper, von diesem Suda-Studio. Und das hatte auf jeden Fall nette Ideen. Genau, und hier gab es jetzt aber erstmal daraufhin Backlash. Und daraufhin ist das Studio noch mal ein bisschen zurückgerudert und haben es noch ein bisschen konkretisiert. Also, was deren Aussage war, primär, dass sie das in der Konzeptphase viel genutzt haben, KI. Und diese Sachen, die dann da aber erstellt wurden, dass die dann nachträglich noch überarbeitet wurden, in großen Teilen. Nicht immer. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch Stimmen, die für bestimmte Charaktere ihrer Meinung nach sehr gepasst hätten. Also sie haben da, glaube ich, so ein Android oder so ein Roboterwesen in diesem Roster. Und da haben sie halt wirklich einfach KI-Stimme genutzt, weil sie halt gesagt haben, naja, es passt ja zu dem Charakter. Und ja, man merkt, das ist so ein bisschen wischiwaschi. Sie versuchen so ein bisschen zurückzurudern, aber es ist einfach so, auch ein Musikstück wurde KI generiert. Das ist jetzt einfach unsere Gegenwart, glaube ich. Es wird immer mehr reinsuppen und ich dachte mir, das wäre einfach ein interessanter Talking Point.
Ist es.
Eure Einstellung dazu ist.
Ja, ich habe das ja tagtäglich, wenn ich Ark Raiders spiele. Da sind ja die Stimmen auch so generiert und auf der einen Seite denke ich mir irgendwie, ey, ihr habt das so einen Riesenerfolg, auch damit ihr verdient euch gerade doof und dusselig mit dem Spiel, dann kündigt doch jetzt einfach an, dass ihr die Leute, die das eingesprochen haben oder euch die Stimme gegeben haben, mit denen ihr das dann gemacht habt, dass ihr das nochmal neu aufnehmt und dann irgendwie, dann seid ihr das ja los. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn alle damit zufrieden sind und dann ist es doch auch irgendwie okay und ein PC ist auch irgendwie ein Hilfsmittel. Wir klöppeln die Spiele ja nicht mit der Hand zusammen, also am Holzhobeltisch. Wie die ersten Flipper. Es ist alles so eine schwierige Gratwanderung und irgendwie muss man sich schon damit zurechtfinden, dass Dinge gerade in der Konzeptphase hilfsmitteltechnisch einem vors Auge gesetzt werden und dann aber menschlich halt sozusagen mit der größtmöglichen Sorgfalt und dem größtmöglichen Input am Ende final implementiert werden. Vielleicht ist das die Gratwanderung, die man wirklich gehen kann, weil ganz ohne ja, muss es auch geben. Es muss auch weiter ganz ohne geben. Ansonsten hast du halt gar keine Impulse mehr. Dann sieht irgendwann alles gleich aus, weil alles ja aus der gleichen KI irgendwann mal in die Konzeptphase gewutscht wurde. Das wollen wir ja auch nicht. Versteht er? Das ist wie Texte. Wenn keiner mehr Texte schreibt, dann ist alles gleich.
Naja, aber halt also grundsätzlich, wenn du KI als Baustein nimmst, ne, also keine Ahnung, da sitzt wer, der hat eine Spielidee, der sagt hier, ich möchte eine Lava-Welt mit Roboterwesen haben, dann füttert er ja mit diesem Gedanken die KI und dann kommt irgendwas raus und das heißt ja nicht, dass dann der Künstler das auch nehmen muss. Es ist ja wirklich nur ein, ja, so in die Richtung stelle ich es mir vor. Und das.
Ja, aber das kannst du dir doch jetzt ohne KI vorstellen.
Ja, aber vielleicht sucht da jemand nach einem, weißt du, du fütterst die KI ja mehrfach und überarbeitest dieses Bild oder diese Vorlage, die du dem der Person geben möchtest. Zum Beispiel im Filmschnitt ist es ja auch so, dass Leute ja dann, während sie diesen Film schneiden oder vielleicht sich diese Szene ausgedacht haben, dass sie dann eine bestimmte Musik, eine Platzhaltermusik einbauen. Und dann geben sie das letztendlich dem Komponisten und sagen, hier, sowas Trailern. In der Art, das möchte ich gerne haben. Und so ähnlich ist es auch bei der KI und das finde ich persönlich jetzt nicht verwerflich, solange das Endergebnis nicht im Spiel landet.
Es gibt ja auch gewisse Sachen, auf die wir uns standardisiert haben und die immer gleich sind. Ich will das mal so stark runterbrechen, wenn ich jetzt sehe, die ersten Bilder unserer Tochter, die sieht halt exakt so aus wie das, was ich damals gemalt habe. Da ist wenig wirkliche individuelle Handschrift von ihr dabei, wie eine Palme aussieht, wie eine Insel von oben aussieht, wie die ersten Berge gemacht sind. Das ist ja alles Nachmachen. Das ist daher auch alles immer gleich. Wenn wir sagen, okay, ich will natürlich jetzt nicht zum 80.000. Mal Lava hinpinseln und dafür einen Konzeptartist anstellen und ihm irgendwie 150 Euro geben, nur damit er mir einmal hinmalt, wie Lava auszusehen hat. Das ist ja auch Quatsch. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, na klar, für die Mutart und solche Geschichten, das verändert sich natürlich extrem. Ich meine, früher gab es Leute, die waren nur in Agenturen und haben in Photoshop Sachen freigestellt. Die Leute brauchst du natürlich nicht mehr. Und das wird sich bei der Spieleentwicklung jetzt natürlich auch massiv ändern. Aber das hat sich ja schon immer geändert. Also früher gab es halt Leute, die haben dir irgendwie eine Partikelanimation programmieren müssen. Das machst du heute in Unity, einen Klick, dann hast du Partikel. So, weißt du? Früher gab es Leute, die haben dir Schneelandschaften irgendwie modelliert. Brauchst du auch nicht mehr. Klickst du jetzt hin, sagst du, hier soll Schnee schneien, dynamisch auch noch Spuren hinterlassen. Das verändert sich halt einfach die Spieleentwicklung, weil die Tools halt einfach mächtiger werden. Und ob das jetzt ein Algorithmus ist oder ein Asset oder jetzt, ob man es jetzt halt KI nennt. Also ich finde, da ist die Aufregung ein bisschen zu groß.
Ja.
Und das, was KI ist, kritisch sind, finde ich es halt, wenn es halt nicht Teil der beim Entwicklungsschritt sind Algorithmen und KI, auch prozedural generierte Spiele, waren im Endeffekt ja auch schon eine Form von KI, so gesehen. Weil da hast du auch keinen Level-Editor mehr gehabt, sondern oder einen Level-Maker, sondern da hast du halt auch einfach dem Programm gesagt, hier, Algorithmus, schmeiß mir unendlich Level raus. Das ist gehört halt so dazu. Problematisch finde ich es halt, wenn es dann große Studios hingehen und sagen, wir organisieren jetzt keine Voice-Actor mehr, weil dann gehen da halt Jobs verloren. Aber das ist halt der Lauf der Dinge.
Du hast vorher auch über Jobverlust gesprochen.
Natürlich, sage ich ja, das gehört einfach so dazu. Wo die Leute halt emotionaler sind, sind halt bei den Jobs, die halt so nach außen für uns als KonsumentInnen dann sichtbarer sind. Über den Level-Designer denkt keiner mehr nach oder über den Freisteller in der Agentur, der da nicht mehr arbeitet. Schade. Aber halt über die Voice-Actor, die haben halt auch eine Lobby und so. Natürlich regen die sich auch mehr drüber auf. Problematisch finde ich es halt, wenn es halt jetzt dann losgeht und unsere Kunstform darunter leidet, weil halt die kreative Energie jetzt auch weniger ist. Also so, wenn du dann sagst, hier, ich gebe jetzt der KI quasi in die Hand, dieses Spiel jetzt quasi kreativ weiterzuentwickeln, was ja kein echter kreativer Prozess ist, sondern dann die alte Diskussion jetzt halt wieder losbricht, ja, irgendwoher muss die KI ja diese Idee haben. Also hat die sich die halt zusammengeklaut und da verdienen die Leute ja nicht mit, die ursprünglich mal diese Concept Arts gemalt haben. Lava, von der du gesprochen hast, die hat ja irgendeine Inspiration und die Person, die halt das erste Mal da so ein Lava-Feld gemacht hat, die wird da jetzt quasi zitiert, aber kriegt da nichts davon.
Der Typ, der zum ersten Mal den Vesuv geguckt hat.
Nee, aber da muss die Branche halt dringend eine Lösung finden, weil wenn du Assets, also der Vampire Survivor-Typ ist auch kein Grafiker, der hat sich halt Assets gekauft. Aber die Person, die diese Pixel-Assets gemacht hat, die hat dann dran was verdient. Die nächste Person, die das nächste Vampire Survivor mit KI-Assets generiert, die macht das dann genauso, aber die Originalperson verdient halt nichts mehr daran.
Du wünschst dir also ein Schneeballsystem.
Nein, ich wünsche mir eine Art GEMA für KI-Inhalte.
Ja. Es ist so schwierig und so faszinierend. Was ich auch krass spannend finde, ist diese Diskussion um, am besten jetzt halt ein Handwerk lernen. Das wird nicht ersetzt durch KI. Das sagen ganz viele, unter anderem doch.
Hallo? Ja, aber Robotik kann das doch genauso gut. Also ein Tischschreiner.
Da wollte ich hin. Das ist gerade, was alle sagen, ist ein Handmacher wert irgendwie Elektriker wert Handwerker oder was. Das ist das, was die KI nicht übernimmt. Und gleichzeitig ist halt, denk doch mal ein bisschen weiter. Ja, irgendwann kommt die Robotik und 3D-Drucker und alles wird so weit, dass das halt sich auch automatisiert und dass du selbst bei einem Schaltkasten irgendwie nur noch ein Foto machen musst, dein Problem beschreibst und dann dein eigener Elektriker bist oder halt die KI. Das wird auch irgendwann dann wahrscheinlich so kommen. Keine Ahnung.
Ja, wir brauchen Grundeinkommen, das ist die einzige Lösung.
Grundeinkommen, okay.
Ja, das ist wirklich die einzige Lösung, weil die Roboter dann für uns arbeiten und alles ist besteuert und dann verdienen wir halt einfach alle per Grundeinkommen
Geld. Ist Star Trek mit Grundeinkommen? Ich glaube, Star Trek ist ohne Geld. Das finde ich sehr viel schöner.
Ja, aber auf dem Weg dahin brauchen wir erstmal Grundeinkommen.
Okay, vielleicht, da muss ich nochmal die Star Trek Timeline durchgehen. Dafür haben wir jetzt eine Woche Zeit, denn das ist das Ende vom Brunch diese Woche.
Ja, oh. Und das ist dann auch fast schon letzte Woche, ne? Also wir haben nächste Woche nochmal Random Encounters mit Nina und Gloria, die uns dann nochmal in ihre sehr, sehr aufwendige Folge, ich kriege die Recherche gerade mit, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin, also nächste Woche Random Encounters. Und dann sind ja schon die Game Awards. Das wird dann auch noch natürlich eine große League-Folge, die wir dann live uns nachts angucken und dann aufnehmen und recappen für euch, wie immer. Und dann stehen auch schon die Jahresrückblicke an und dann ist das Jahr schon wieder rum. Das ist unfassbar, oder?
So ist das. Damit das alles klappt, macht Manu noch einen schönen Werbeblock für uns.
Genau, wir brauchen euch natürlich. Also Random Encounters und Recap-Episoden, das ist Arbeit. Und Arbeit kostet Geld. Und wir haben noch kein Grundeinkommen. Also von daher sichert uns unser Grundeinkommen, indem ihr auf patreon.com/insertmoin geht oder auf steady.page/insertmoin. Da könnt ihr euch ein Paket aussuchen. Es geht los bei 5 € pro Paket. Da habt ihr dann Zugriff auf alle Folgen, alle Premium-Episoden, und ab einem 10er gibt es noch ein wunderschönes T-Shirt dazu. Und wenn ihr noch Geschenkideen sucht, auf Steady gibt es dann auch die Geschenkpakete, da könnt ihr dann Abos verschenken. Also da vielleicht eine Idee für
und Merch,
Bruder,
natürlich,
Schwester,
den Insert Moin Pulli
oder den Insert Moin Merch, genau. Also wenn ihr da noch, ich habe gerade auf Instagram gesehen, der Lack ist ab. Dann hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ein Bild gepostet mit unserer Kaffeetasse, die es auch im Shop gibt, wo dann so der Lack ab ist. Und ich so, okay, diese Person braucht dringend eine neue Insert Moin Tasse. Also schaut mal vorbei. Auf insertmoin.de ist der Shop auch verlinkt. Und dann sage ich bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüssikowski. Tschüss.